Moin und herzlich willkommen zur Episode 45 und dem Thema Osteopathie.
Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten.
Okay, heute haben wir das wundervolle Thema Osteopathie und ich habe das große Glück, wieder einen Gesprächspartner zu haben, nämlich den Alexander Mallock. Es geht schon los mit den Sprechstörungen. Ne? Hallo, genau. Einen der besten Osteopathen hier in Hamburg und Umgebung auf jeden Fall. Und ja, hallo Alex, sei so lieb und stell dich einmal kurz vor.
Ja, hi, also ich bin der Alexander Mallock. Ich betreibe seit 2006 eine Praxis in Hamburg-Sasel, also im schönen Nordosten von Hamburg, in den Walddörfern oder im Alstertal, ja, je nachdem, wie man fragt, fühlt sich der ein oder andere doch da oder dort heimisch. Ich bin Heilpraktiker, das ist mein Berufsstand, aber den meisten Leuten erzähle ich, dass ich Osteopath bin, weil damit können die meisten mehr anfangen oder Heilpraktiker halten sie für irgendwas Esoterisches.
Echt?
Ja, doch.
Spannend.
Ja, also naja, es gibt ja auch Leute in meinem Berufsstand, die durchaus mit Heilsteinen arbeiten und so. Ich will das jetzt nicht verurteilen. Es hat alles seine Daseinsberechtigung und wer heilt, hat recht. Aber ja, für die meisten Leute ist der Begriff Osteopath einfach griffiger, weil wir Osteopathen, wir machen ja Handwerk.
Okay, und das wäre die nächste Frage. Wie bist du denn zur Osteopathie gekommen?
Das ist eine Frage, die ich immer gern beantworte. Da habe ich sozusagen schon meine Standardgeschichte, weil ich habe in meinem Leben viel gemacht. Ich habe mal kaufmännisch gelernt und ich habe auch mal in der Werbung gearbeitet. Aber ja, ich glaube, all mein Tun im kaufmännischen Bereich hat mich eher krank gemacht. Und ich bin dann irgendwann bei einem Schachfreund meines Vaters gewesen, der war eigentlich Schulmediziner, Orthopäde, hat sich aber von der Schulmedizin ein bisschen abgewandt, hat dann osteopathisch gearbeitet. Und der hat mich lange untersucht und auch behandelt und hat dann gesagt, ja, also ihr Problem ist vor allen Dingen ihr Kiefer, sie sind verbissen. Ich glaube aber, das ist nicht so sehr ein strukturelles Problem, sondern sie haben einfach ein Problem, dass sie nicht glücklich sind in ihrem Leben, sie müssen was ändern. Überlegen Sie sich mal, was Sie gerne machen würden. Ja, das fand ich ziemlich prägnant und habe ich gedacht, das, was er macht, das ist eigentlich eine tolle Sache. Man kann Leuten helfen, man spielt sofort Effekte. Ja, und dann habe ich damals natürlich überlegt, so erstmal Medizin studieren, so und so viele Jahre, 6 Jahre oder was, du weißt Bescheid, du bist ja Mediziner. Dann Facharztausbildung, Orthopädie, dann den Osteopathen, das sind 5 Jahre Studium, da dachte ich, da bin ich ja 40, bis ich soweit bin. Ja, und da hat meine damalige Freundin gesagt, das ist alles Quatsch, werd doch Heilpraktiker, dann kannst du Osteopathie ausüben. Ja, und gesagt, getan. Ne? Dann habe ich 2003 mit der Vollzeitausbildung angefangen und seit 2005 bin ich dann eben Heilpraktiker und seit 2006 hier in Sasel meine eigene Praxis.
Okay, was ist denn überhaupt Osteopathie?
Ja, das ist nicht so leicht zu beantworten.
Kommt das Wort her?
Ja, also ich habe hier in der Praxis unter meiner Ägide 2 angestellte Osteopathen und die arbeiten ganz anders als ich. Also es ist nicht leicht zu beantworten, aber wenn man vom Wortstamm kommt, Osteon ist altgriechisch, das heißt Knochen und Pathos ist das Leiden. Also es geht irgendwie um Knochenleiden und der Erfinder der Osteopathie, Andrew Taylor Still, der war, wenn man so möchte, Schulmediziner in seiner Zeit und hat sehr viel schlechte Erfahrungen mit den Medikamenten seiner Zeit gemacht. Das war 1860, 1870, als er praktiziert hat. Da hat man Leute noch mit Quecksilber erfolgreich vergiftet. Und er war dann der Meinung, okay, man müsste eine andere Art von Medizin an den Start bringen. Und er hat sich sehr viel mit den, sagen wir mal, alternativmedizinischen Strömungen seiner Zeit beschäftigt, darunter den Magnetiseuren, also Leuten, die mit magnetischen Kräften andere behandeln, Heiler, würde man wohl sagen, Handaufleger, und auch den Knochensetzern. Die waren im Wilden Westen, Still war Amerikaner, waren die sehr verbreitet. Und er hat halt auf eine wissenschaftliche Art und Weise versucht zu verstehen, was diese Leute machen. Also sowohl die Heiler, die Handaufleger, als auch die Knochensetzer.
Ja.
Und so ist es dazu gekommen, dass er ein Verständnis für den Körper über die Anatomie entwickelt hat. Erstmal über das Skelett und eben seine Art von Medizin entwickelt hat, die wir heute Osteopathie nennen. 1874 hat Still dann die Grundregeln, die Philosophie für die Osteopathie zum ersten Mal benannt. Und ich denke, bis heute alle Osteopathen, die wirklich osteopathisch arbeiten, arbeiten auf Basis dieser Philosophie. Die ist auch in vielen Punkten immer noch aktuell.
Was ist die Philosophie? Kannst du da was zu sagen zu diesen Grundregeln?
Ja. Also das, ich habe jetzt so ein bisschen historischen Kontext gegeben. Also zum Beispiel eine dieser Regeln, die berühmteste vielleicht ist, Struktur und Funktion sind voneinander abhängig. Also die Struktur bestimmt die Funktion, sagt man in der Osteopathie. Das heißt, ein Gelenk sieht eben so aus, wie es aussieht, weil es bestimmte Bewegungen ermöglicht.
Ja.
Und andersherum, wenn es nicht so aussehen würde, wäre diese Bewegung auch gar nicht möglich.
Mhm.
Heißt aber auch, wenn ich mir ein Gelenk verletze und die Bewegung nicht mehr physiologisch, nicht mehr normal machen kann, geht das Gelenk kaputt.
Mhm.
Also es besteht eine Beziehung zwischen Struktur und Funktion. In der heutigen medizinischen Zunft würde man sagen, Anatomie und Physiologie des Körpers sind intereinander verwoben. Und man versucht immer in der Osteopathie danach zu streben, dass man die Anatomie normalisiert, damit eben eine möglichst gute Funktion gegeben ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Asthmatiker habe, bei dem ständig bronchialer Spasmus herrscht.
Also Krämpfe.
Krämpfe der Bronchien in der Lunge, ja. Und der da mit seiner ganzen Atemhilfsmuskulatur wie ein Wilder arbeitet, um irgendwie noch Bewegung in seinen Brustkorb zu bringen. Dann versuche ich eben über Ansteuerung, eine bessere Ansteuerung der Bronchien, über ein Herabsetzen des vegetativen Nervensystems, ihm Stress zu nehmen und natürlich Rippen, dann die ganze Atemmuskulatur, das Zwerchfell, die Atemhilfsmuskulatur zu normalisieren in ihrer Spannung, damit derjenige wieder normal Luft bekommt. Ein Beispiel.
Ja.
Damit also die Funktion des Atmens wieder gegeben ist, versuche ich die Anatomie zu normalisieren.
Okay, was gibt es noch für Grundregeln? Du hast von einer gesprochen, gibt es noch eine wichtige?
Ja, eine weitere ist the rule of the artery. Ich bin kein Engländer, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also die Regel der Arterie ist ganz einfach und auch sehr logisch. Wenn ein Gewebe nicht gut durchblutet ist, dann wird es krank. Also man sieht das im krassen Bereich bei so Notfällen wie zum Beispiel Herzinfarkten. Ja, wenn also ein Herzkranzgefäß komplett verlegt ist, dann geht der Herzmuskel kaputt. Ein anderer krasser Notfall wäre wahrscheinlich eine periphere arterielle Verschlusskrankheit. Wenn irgendwo eine große Arterie im Bein zum Beispiel verlegt ist, dann stirbt das ganze Bein ab. Wir sprechen natürlich im Bereich der Osteopathie eher von funktionellen Störungen, was damit gemeint ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Niere habe, die aufgrund eines Unfalls abgesenkt ist oder weil eine Frau zum Beispiel aufgrund einer Essstörung ihr Nierenstützfett verloren hat und die Niere sinkt ab, wir sprechen dann von einer Ptosis oder einer Senkniere, dann kann es sein, dass bestimmte Gefäße ein bisschen abgeknickt werden und die Niere nicht mehr gut funktioniert.
Mhm.
Und wir versuchen dann durch Mobilisieren der Niere in eine normale Lage die Funktion wieder zu normalisieren.
Okay, spannend. Wie kriegst du das raus? Weil als Osteopath hast du kein Röntgengerät oder,
zum
oder
Glück.
Kein Sonographiegerät und so.
Manchmal wäre es spannend, einen Röntgenblick zu haben, aber also es ist wahrscheinlich noch nicht so klar rübergekommen, aber wir Osteopathen, wir sind Manualmediziner, manus, lateinisch die Hand, wir fassen also Leute an.
Mhm.
Wir arbeiten nur mit den Händen, um eben Funktionsstörungen oder anatomische Störungen im Körper zu entdecken und wir arbeiten auch nur mit der Hand, um diese zu beheben.
Ja. Ja,
also wir haben bestimmte Grifftechniken entwickelt, um verklemmte Gelenke frei zu machen, damit sie wieder schön bewegen, um verklebte Faszien zu lösen, um vielleicht verrutschte Organe wieder an Ort und Stelle zu bringen. Sowas eben. Ne? Also es ist Handwerk, handfest.
Also ihr spürt das praktisch, dass die Niere da...
Ja, also im Falle der Niere jetzt an diesem konkreten Beispiel, wenn man dann in den Bauch geht, die ist sehr tief im Körper, sie ist retroperitoneal, also sie ist hinter dem Bauchraum in einer eigenen Loge, wenn man so möchte, in der Fascia perirenalis, dem Bindegewebe, was eben die Niere umgibt. Wenn man da hineinspürt, dann kann man eben spüren, also die Niere ist sehr fest, die hat, wenn man mal so eine Schweineniere gesehen hat beim Schlachter, die hat so eine Konsistenz wie so ein Seifenstück eigentlich, also ein sehr festes Gewebe.
Ja.
Wenn man also bis dahin runterkommt, spürt man am Unterrand seiner Hand eben, dass möglicherweise ein fester Widerstand ist, da wo normalerweise kein fester Widerstand wäre, weil die Niere eben schon nach unten gerutscht ist, dann kann man immer ein Stück nach unten rutschen und dann kommt man irgendwann unter die Niere wieder herunter, also der Widerstand nimmt ab Und dann kann man eben merken, die Niere ist sehr stark von der Atmung des Menschen abhängig. Also bei der Atmung bewegt sie sich durch die Zwerchfellbewegung 6 Zentimeter rauf und runter, dass man dann eben bei einer Ausatmung diesen Widerstand nach oben verschieben kann. Also so läuft es in der Regel, dass man eben da, wo man die Niere sonst nicht vermuten würde, auf einen Widerstand trifft. Und wenn man dann ein Stück nach unten rutscht, geht der Widerstand weg und man merkt schon, ah, okay, die ist zu tief. Und dann kann man eben das Nierengewebe in Richtung des Kopfes nach oben wieder verschieben. Mhm. Es wäre natürlich eine Illusion, immer zu glauben, dass sie dann da bleibt. Ja. Aber es normalisiert trotzdem, diese Mobilisation normalisiert trotzdem die Funktion häufig.
Ja, interessant. Und dann gibt es ja im Prinzip so 3 Unterkategorien in der Osteopathie, ne? Viszerale und Kraniosakral. Vielleicht kannst du dazu nochmal was erzählen, was es damit auf sich hat.
Ja, gerne.
Weil die meisten, glaube ich, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, denken Osteopathen, die machen halt irgendwie vom Namen her was am Knochen oder an den Gelenken und so. Aber wenn ich halt, sag jetzt mal, du hast ja eben gesagt, die Niere, da wird, kommt so manch einer vielleicht gar nicht auf die Idee, zum Osteopathen zu gehen. Ne?
Nee, also gut, die meisten, die wahrscheinlich eine funktionelle Nierenstörung haben, würden das auch nie, die wissen das nicht, denke ich mal. Aber es ist schon richtig, also wir Osteopathen, wir sind holistisch behandelnde Therapeuten. Das heißt, wir behandeln den ganzen Menschen, nicht nur den Bewegungsapparat. Viele denken tatsächlich, es ist so eine Art Superphysiotherapie oder so eine Art Chiropraktik. Ja, das stimmt nicht. Sondern du hast vorhin 3 Begriffe genannt, kraniosakrale Osteopathie, die Relation zwischen dem Kranium, das ist lateinisch der Schädel, und dem Sacrum, das ist das Kreuzbein und alles, was dazwischen liegt. Im Grunde genommen geht es um das zentrale Nervensystem und seine Hüllstrukturen, also den sogenannten Hirnhäuten, hat man schon mal von gehört, weil manche entzünden die sich leider, nicht? Eine Hirnhautentzündung, da geht es genau um diese Strukturen. Dann haben wir das viszerale System, du hast diesen Begriff genannt, das sind die inneren Organe, und das parietale System, das ist das, was eben die meisten damit in Einklang bringen, das ist eben der Bewegungsapparat. Aber diese Systeme sind natürlich nicht voneinander getrennt, es gibt ja nur einen ganzen Menschen, sondern sie haben Beziehungen untereinander. Ein Beispiel, wenn ich jetzt ein krasses Leberproblem habe, was weiß ich, infolge einer Hepatitis, die ich mir schön in der Türkei aufgrund eines ungewaschenen Salates geholt habe, heftige Entzündung an der Leber, wenn die dann abgeklungen ist, habe ich möglicherweise durch diese heftige Entzündung Verklebungen in dem gesamten Bereich der Leberregion, aber auch eine neurologische Störung infolge dieser Lebererkrankung an der Brustwirbelsäule. Das heißt, es kann sein, dass sich ein typisches Bewegungsmuster an der Brustwirbelsäule zeigt. Das heißt, diese wird in bestimmten Segmenten, in bestimmten Abschnitten nur noch nach rechts drehen. Das ist sehr typisch. Also 6. bis 9. thorakales Segment, ja, da geht es um Innervation oder um die Innervation der Leber. Aus diesen neurologischen Segmenten wird die Leber innerviert, daraus erhält sie ihre Nerven. Da kann es eben sein, dass durch die massiven Impulse, die in dem Zeitfenster der Entzündung in Richtung Zentralnervensystem gesetzt wurden, dass diese Segmente nicht mehr normal bewegen, dass sie sich nur noch nach rechts bewegen. Also man findet eine Funktionsstörung im Bewegungsapparat aufgrund einer Erkrankung der inneren Organe.
Spannend.
Super spannend, ja. Und wir Osteopathen versuchen eben nicht nur den Ort zu behandeln, wo derjenige Schmerzen hat, sondern herauszufinden, was hat eigentlich diesen Schmerz verursacht. Mhm. Häufig tritt der Schmerz nämlich an Orten auf, die kompensieren. Das heißt, ein bestimmter Teil des Körpers bewegt nicht gut oder hat ein Problem und andere machen viel zu viel, andere Teile. Ein Beispiel, wenn ich jetzt eine Hüfterkrankung habe, nicht mehr gut bewegen kann, aber ich will mich herunterbeugen, dann muss ich im unteren Rücken ja viel mehr machen oder im Becken oder in den Knien. Und die kriegen dann über kurz oder lang auch ein Problem. Wir klugen Osteopathen behandeln dann aber nicht das Knie, wenn es anfängt weh zu tun, sondern wir versuchen immer noch die Hüfte zu behandeln.
Ja. Du hast am Anfang gesagt, dass jeder Osteopath so ein bisschen anders behandelt. Wie kommt das? Oder einen anderen Schwerpunkt hat? Oder wie ist das so?
Ja, Schwerpunkte möglicherweise. Das ist vielleicht ein Grund dafür. Natürlich hat aber jeder auch eine eigene Persönlichkeit als Behandler. Mhm. Und es gibt unterschiedliche Techniken in der Osteopathie. Nicht jeder macht dasselbe. Also um bei dem Beispiel Hüfte zu bleiben, es gibt 100 Möglichkeiten, die Hüfte zu mobilisieren. Der eine wird vielleicht versuchen, sie irgendwie einzurenken, der nächste mobilisiert sie mit weichen Techniken, versucht die Muskulatur so weit locker zu machen, dass das Gelenk von alleine in seine Position zurückkommt. Das ist sehr stark davon abhängig, wie ich selber als Persönlichkeit geartet bin. Und das sieht man eben im Arbeiten. Ich kenne ja nun viele Osteopathen. Ich kenne kaum zwei, die völlig gleich arbeiten. Also deshalb, man benutzt bestimmte philosophische Regeln. Die gehen eben auf Andrew Taylor Still zurück. Man hat auch eine bestimmte Erziehung in seiner Ausbildung, in seinem Studium sicher gehabt. Anatomie, Physiologie, wie hängt das alles zusammen? Aber wie ich dann letzten Endes arbeite am Patienten, das ist sehr unterschiedlich. Das hängt sehr davon ab, wie derjenige auch ja, selber konstituiert ist sozusagen.
Was würdest du denn sagen, für wen Osteopathie geeignet ist?
Das ist eine sehr gute Frage und leicht zu beantworten für jeden. Okay. Also es gibt so ein berühmtes Zitat, was aus dem Englischen übersetzt ungefähr so lautet: Du sollst nicht fragen, ob es ein Fall für die Osteopathie ist, sondern was die Osteopathie für diesen Fall tun kann.
Okay. Dann frage ich nochmal anders, bei welchen Sachen würdest du sagen, da ist die Osteopathie extrem erfolgreich und bei welchen Sachen würdest du sagen, kann man osteopathisch behandeln? Ja, aber da gibt es vielleicht noch andere Sachen, die besser du machst sind. Ja auch nicht nur Osteopathie, die dann vielleicht noch effektiver sind.
Ja, das stimmt. Also grundsätzlich Funktionsstörungen am Bewegungsapparat, wenn ich irgendwelche Bewegungseinschränkungen habe, möglicherweise auch Schmerzen am Bewegungsapparat habe, die plötzlich kommen und also die sich nicht über Jahre aufgebaut haben, wie jetzt eine verschlissene Hüfte im Sinne von Arthrose oder so, sondern die plötzlich kommen, ich wache morgens auf, habe einen steifen Hals, denke, was ist denn jetzt los, ich kann mich gar nicht bewegen, die bekommt man in der Regel super schnell in den Griff. Auch Sportverletzungen kann man sehr, sehr gut und sehr schnell behandeln. Bei Verschleißerkrankungen ist es schwieriger, da können wir oft gut unterstützend behandeln. Aber eben auch innere Erkrankungen, Funktionsstörungen, die letzten Endes kein physisches Korrelat haben. Was meine ich damit? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Verstopfung habe und mein Internist hat schon in den Darm reingeguckt und der hat mir schon Medikamente gegeben und tüdelüdelüd und es wird einfach nicht besser. Da ist man oft bei einem Osteopathen gut aufgehoben, wenn dann zum Beispiel die Ansteuerung des Darms verbessert wird, wenn die Beweglichkeit des Darms verbessert wird, vielleicht gibt es Narbengewebe, was ihn irgendwie fixiert. Dann funktioniert plötzlich die Verdauung wieder und der Mediziner macht große Augen, weil ja, die Medikamente ihm vorher nicht geholfen haben. Also im Grunde genommen bei allen Funktionsstörungen, wo eben der Schulmediziner gerade nichts findet, ist man oft beim Osteopathen sehr gut aufgehoben.
Okay, spannend. Wie findet man einen guten Osteopathen? Also wenn man jetzt in Hamburg ist, kann man ja zu dir kommen.
Genau.
Aber wenn man jetzt in München wohnt und sagt, ich habe nicht die Zeit, immer hier zu dir zu fliegen nach Hamburg, wie findet man einen guten Osteopathen?
Ja, also grundsätzlich ist es wie immer, die Ausbildung eines Osteopathen sollte stimmen. Das heißt, es gibt bestimmte Qualitätsstandards, die auch von den Berufsverbänden gesetzt wurden. Man sollte schon ein 5-jähriges berufsbegleitendes Studium, heute gibt es sogar Vollzeitstudien, Studiengänge in der Osteopathie, man sollte sowas abgeschlossen haben oder der Osteopath, der einen behandelt, sollte sowas abgeschlossen haben. Letzten Endes ist aber sicher auch wichtig, dass eine gute Vertrauensbasis zu dem Osteopathen besteht, dass einem alles, was er in der Therapie macht, gut erklärt, dass man eben sozusagen auch, was ich immer super wichtig finde, auch ein gewisses Verständnis für seinen Körper bekommt. Denn, ich muss mal so sagen, in unserer heutigen Gesellschaft mit der ganzen sitzenden Tätigkeit haben viele Leute ihre Leiden auch selbst erzeugt. Und natürlich ist es ein bisschen irrsinnig zu glauben, wenn ich dann jemanden ständig mobilisiere, dass er dann besser wird. Sagen wir mal, ich mobilisiere ihn 1-2 Mal im Monat eine Stunde und er sitzt aber 40 Stunden die Woche rum und das ist sein Problem. Ja. Dann ist das, als wenn die Titanic gegen Eisberg fährt und ich versuche mit dem Löffel das Wasser aus dem Leck wieder rauszukriegen. Das ist nicht effizient. Also ich versuche den Patienten schon zu erklären, wie sie ticken, wie sie funktionieren, was die Ursache für ihr Problem wahrscheinlich ist. Und das sollte eben ein guter Osteopath auch tun. Aber er sollte eben auch sein Fach verstehen. Man sollte eben das Gefühl haben, wenn er einen anfasst, ja, das passt, der hat gute Hände und der weiß, was er macht. Da fühle ich mich sicher. Da kann ich mich auch fallen lassen.
Was ist denn so normal? Mit wie viel, wenn ich zum Osteopathen gehe? Ich meine, wahrscheinlich ist es ist sehr unterschiedlich, aber mit wie viel Sitzungen muss ich denn so rechnen und wie lange dauert eine Sitzung?
Ja, das ist natürlich tatsächlich sehr stark davon abhängig, wie die Problematik geartet ist. Kann man also nicht so pauschal sagen. Aber
also machen wir mal ein Beispiel, so ein typischer, aus deiner Erfahrung, so ein typischer Rückenpatient, der sagt, ich habe es unten so in der Lendenwirbelsäule.
Ja.
da tut es mir weh. Und der Doktor hat auch schon festgestellt, ich habe da vielleicht, sag ich mal, einen Bandscheibenvorfall, ich will mich aber nicht operieren lassen, gehe schon immer zur Krankengymnastik, ja, das wird so ein bisschen besser, aber den Durchbruch habe ich nicht und jetzt komme ich mal zum Osteopathen.
Also das ist tatsächlich ein sehr typischer Patient, ne? Solche Patienten kenne ich gut. Ich sage immer, wir behandeln dreimal. Wenn es dann erheblich in die richtige Richtung geht, sind sie auch ein Fall für mich oder für die Osteopathie an sich. Und in der Regel nach drei Malen wird es auch wirklich besser, wenn es denn funktionelle Störungen sind, die das Problem mit verursachen. Denn häufig ist das, was man auf den Bildern sieht, wenn man jetzt Röntgenbilder sieht oder von mir aus MRT-Bilder sieht, ja, da ist ein kleiner Bandscheibenvorfall, das korreliert überhaupt nicht mit den Beschwerden der Patienten. Ne? Ja. Du weißt das als Mediziner auch, ne? Was man so manchmal befundet, hat eigentlich wenig Wert, weil es mit der Klinik nichts zu tun hat, mit den aktuellen Problemen des Patienten. Also dreimal sollte man dem Ganzen schon geben, aber dann sollte man als Patient auch eine Besserung spüren, sonst ist es kein wirklich osteopathisches Problem. Oder der Osteopath hat noch nicht den richtigen Durchbruch, in dem Sinne, dass er vielleicht das Problem verkennt. Das kann natürlich auch sein, dass man noch dreimal die Strategie wechselt, aber ich sag mal, 3 bis 6 Mal behandle ich in der Regel Patienten und da ist gut.
Okay, super. Dann danke ich dir vielmals.
Ja, ich hoffe, ich konnte dir dieses komplexe Thema und auch unseren Hörern ein ganz klein wenig näher bringen. Es gibt noch super viel dazu zu erzählen.
Wird nicht das letzte Interview sein, glaube ich, von uns beiden.
Nee, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Fragen dazu mal, ne, wenn dich mal jemand anschreibt, Osteopathie hier, ich werde behandelt, aber ich habe eine Frage, der macht immer so komische Sachen mit mir. will ich dann gerne Rede und Antwort stehen dazu.
Ja, super, genau. Also ich packe das in die Shownotes, wie immer, die Verbindung hier zum Alexander Mallock und dann kannst du dich auch direkt an den wenden oder halt in den Blog schreiben. Wunderbar, ich danke dir vielmals, Alex.
Kein Problem.
Und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wünsche ich noch eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn du dazu was schreibst und auf iTunes eine Bewertung abgibst, das weiterempfiehlst. Vielen, vielen Dank dafür, eine wunderschöne Woche und wie immer am Schluss, lebe deine Gesundheit.
Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-2-go.de.